Das wird der schönste und beste Muttertag aller Zeiten. Denn dieses Jahr gibt es den Happy Fucking Mother's Day, das feministische Podcast-Festival. Ab dem 8.5. senden 6 verschiedene Podcasts kritische Folgen rund um den Muttertag natürlich, Mutterschaft und Care-Arbeit. Initiiert von und natürlich auch mit dabei Verbittert Talentlos, Frauenleben, Clitoria's Secret, Revolution und Ferien, Lila Podcast und natürlich Die Leserinnen, dein feministischer Bücherpodcast für alle, die gerne lesen und lesen lassen. Freu dich jetzt schon auf den besten Muttertag aller Zeiten. Die heutige Folge erscheint am 11. April 2025 und das ist just auch ein ganz wichtiger Tag für Mareike Fallwickel. Ihr neues Theaterstück Elisabeth mit Ausrufezeichen hat heute Premiere in Wien am renommierten Burgtheater. Ihr letzter Roman Und alle so still steht immer noch still in meinem Buchregal. Leider hat sie mir mehrmals abgesagt und kommt nicht in meinen Podcast. Ich gebe nicht auf, aber bis dahin habe ich mir eine Mareike Fallwickel Ultra eingeladen. Betty Boras ist nicht nur Buchbloggerin, sondern inzwischen auch Autorin und wir haben uns sogar auf der Lesung von Mareike Fallwickel zu Und alle so still getroffen. Deshalb hat mein Exemplar übrigens auch eine Widmung für Christina. Jetzt werden wir laut. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch gemacht und wollten uns schon total in Rage reden. Deshalb jetzt schnell auch für euch aufzeichnen. Herzlich willkommen, Betty Boras.
Hallo, liebe Christina. Freue mich sehr, dass ich hier bin.
Ich habe mir eine ganz besondere Leserin eingeladen in diese Podcast-Folge, wie ich eine Mareike Fallwickel Ultra, würde ich uns mal nennen. Große Fans. Und ich habe sie eingeladen, weil ein Buch bei mir immer noch in der Wiedervorlage liegt sozusagen. Und Mareike Fallwickel leider immer so beschäftigt ist, da kommen wir gleich noch dazu, dass sie leider nie in meinen Podcast kommen kann. Grüße!
Ja,
ich würde mich trotzdem freuen. Aber dieses Buch, das liegt mir immer noch schwer im Bücherregal sozusagen, weil ich immer noch Gesprächsbedarf habe. Und deshalb habe ich dich eingeladen, Betty. Wir sprechen heute über Und alle so still, was letztes Jahr erschienen ist und wo wir uns auch auf der Lesung getroffen haben und was auch wirklich einiges mit mir gemacht hat.
Ja, also die Lesung im Speziellen ist ja sowieso nochmal ein Gesprächsthema für sich. Sie hat ja da ihre Art und Weise, wie sie an Lesungen herangeht, auch geändert und ist da sehr, ich sag mal, autark geworden. Und es ist ein ganzes Bühnenprogramm im Prinzip, also mit sehr vielen Informationen und natürlich liest sie auch Textstellen. Aber es war auch eine sehr besondere Atmosphäre und das schafft sie auch durch eine tolle Bühnenpräsenz. Das muss man als Autorin auch mal hinbekommen. Zum einen im stillen Kämmerchen diese Bücher zu schreiben und es dann aber auch zu schaffen, so einen ganzen Saal für sich einzunehmen und mitzunehmen und da die Präsenz zu haben. Und das finde ich schon sehr bewundernswert, ja.
Ja, ich fand es auch ziemlich bewundernswert und beeindruckend. Es war eine richtige One-Woman-Show. Vorher hat sie ja gesagt, hat sie sich immer moderieren lassen. Sie geht jetzt davon weg. Sie kann diesen Raum auch allein füllen. Und wir sind als richtige Bande hingefahren, als feministische Bande. Ich grüße meine feministische Bande gerade. Und dann haben wir uns auch getroffen. Ja. Also noch ein paar mehr Banden waren ja da und Lesezirkel. Und es war richtig, ich finde, es war ein großartiger Abend. Und wir hätten da noch ewig sitzen können und reden können. Und ach, es war ganz wunderbar. Aber ich will dich noch ganz kurz vorstellen. Du bist vielen aus dem Internet bekannt, da haben wir uns auch kennengelernt. Nein, falsch, wir haben uns andersrum kennengelernt, da kommen wir aber noch dazu. Viele kannten dich als Betty Bücherwurm, da warst du noch Bücherlesende und Bookstagrammerin und Book-Influencerin, würde ich jetzt mal sagen. Aber du hast dich jetzt umbenannt und das hat einen sehr schönen Grund. Du heißt jetzt auf Instagram nämlich Betty Boras, so wie du auch heißt, weil du nicht mehr nur Buchbloggerin bist, nein, du bist auch Autorin. Du bist unter die Autorinnen gegangen, du hast die Seite gewechselt. Ich bin auch schon ganz gespannt, vielleicht kannst du dazu auch nachher noch ein bisschen was erzählen. Ich schätze deine Rezensionen sehr und vor allem schätze ich auch dein Engagement. Du bist Lehrerin und nimmst deine persönlichen Interessen mit an den Arbeitsplatz und hast zum Beispiel ja auch Mareike Fallwickel schon mal einfach mit an die Schule genommen.
Genau, ja, es war großartig. Soll ich jetzt direkt was dazu sagen? Ja,
Ja,
gern.
unbedingt.
Das war vor gut 2 Jahren. Da hatte ich sie eingeladen mit Die Wut, die bleibt. Und gleichzeitig war auch Frank Rutkowski mit dabei mit Mitternachtsstraße. Und die haben sich eben so wunderbar ergänzt, zu dem, dass sie sich auch privat kannten und auf der Bühne einfach super harmoniert haben. Hat er auch so den männlichen Blick mitgebracht, auch mit seinem Roman. Da geht es eben viel auch um männliche Rollenbilder, um Konflikt zwischen Generationen, aber eben auf der männlichen Seite. Und sie, klar, mit Die Wut, die bleibt, dieses hammerkrasse, starke, empowernde Frauen. Bild und auch vor allem das Zerschlagen von Frauenbildern. Ja, das war echt toll und ich hab mich dann getraut, beide zu fragen, ob sie nicht auch zu mir an die Schule kommen wollen. Und dann haben sie tatsächlich ja gesagt und ich konnte es dann kaum glauben und es war sehr schön. Wir haben dann im Vorfeld, habe ich das auch mit meiner damaligen Klasse, die ich hatte, habe ich es unterrichtet, wir haben über das Buch gesprochen und ich muss dazu sagen, also ich bin an einer gewerblichen Schule. Ich unterrichte die Klassen 11, 12, 13, also in der Oberstufe und wir haben ganz viele Jungs, weil es eben eine gewerbliche Schule ist, also ich habe jetzt keine Prozentzahl, aber ich habe auch oft Klassen nur mit Jungs, also ausschließlich mit jungen Männern, ja. Und das ist dann natürlich noch mal besonders spannend, den Stoff mit ihnen zu lesen. Ich bin mittlerweile auch so als die Feministin bei uns in der Schule bekannt. Das habe ich mir erarbeitet über die letzten Jahre. Und wenn dann so Kommentare in Abi-Zeitschriften kommen, dann ja, dann ist immer klar, so welchen Stellenwert ich da einnehme. Und ja, ich finde es aber mittlerweile ganz schön. Also ich kann sehr gut damit leben. Und genau, dann habe ich das im Vorfeld besprochen und dann waren die beiden eben da und haben ganz toll von ihren Büchern erzählt und es gab sehr viele Fragen auch dann aus dem Publikum und es haben sich schöne Gespräche entwickelt und was toll war, auch als die weg waren, dann ging das so weiter. Also ich habe bestimmt, glaube ich, noch 2, 3 Wochen, immer wenn ich Unterricht in den entsprechenden Klassen hatte, nochmal mit denen darüber gesprochen, über den Inhalt und was es auch mit ihnen gemacht hat, was sie gut fanden, was sie vielleicht auch schwierig oder kritisch fanden. Ne? Also da ging es ja damals auch um diese zurückschlagenden Frauen. Und das wurde dann natürlich auch kritisch gesehen. Oder auch über das T-Shirt, das Mareike Fallwickel anhatte, als sie bei uns war. Da stand nämlich Let Boys Cry drauf. Und das hat auch, ne, in so einem Saal mit sehr vielen jungen Männern für Gesprächsstoff gesorgt. Und ich sagte, ja, also manche fanden das auch so ein bisschen, ja, was sollen wir jetzt hier irgendwie, will die uns was antun oder keine Ahnung, es geht ja immer auch, ne, bei Feminismus wird uns jetzt was weggenommen oder werden wir jetzt in den Schatten gestellt. Und ja, sie ist dann aber irgendwann an der Stelle auch darauf eingegangen, dass man es ja auch so interpretieren könnte, dass Männer oder Jungs auch Gefühle zeigen dürfen, ne? Dass die eben auch weinen dürfen. Das hat aber niemand so interpretiert. Das ist ja auch
Witzig.
interessant, ne? Sondern man geht sofort in die andere Richtung. Ja, hier, lass die Jungs mal flennen, ne? Ich pack mal meine Peitsche aus, so ungefähr. Wie man sich so wildernde Feministinnen eben vorstellt. Und ja, also da haben sich ja wirklich sehr, sehr schöne Gespräche entwickelt und ich bin Mareike generell sehr dankbar für ihre Arbeit auf so vielerlei Hinsicht. Ja.
Ja, bei der Lesung haben wir uns auch kennengelernt. Da war ich
Genau.
hochschwanger und habe irgendwie 2 Tage vorher gesehen, Mareike Fallwickel kommt nach Stuttgart, ich drehe durch. Und dann habe ich irgendwie das organisiert bekommen, habe noch eine Freundin eingepackt und dann sind wir dahin. Und es war ganz großartig in der wunderbaren, auch sehr bekannten Bücherei am Mailänder Platz. Auch sehr Instagrammable, die ganze
Sehr, ja.
Bücherei. Vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was zu Mareike Fallwickel, zur Autorin. Es gibt bereits eine Folge zu eben Die Wut, die bleibt. Gab es hier schon eine ganze Podcast-Folge. Mareike Fallwickel ist Jahrgang, ach Manometer, also ungefähr mein Alter.
Meins auch. Sie ist genau ein Jahr älter als ich, sie ist Jahrgang 83.
Genau. Und wohnt im Salzburger Land mit ihrer Familie. Sie ist Autorin, Literaturvermittlerin und vorher war sie Texterin und Lektorin. Und sie ist natürlich Österreicherin, Salzburger Land ist klar. Sie hat zahlreiche Bücher schon geschrieben. Zuletzt ist erschienen und alle so still, worüber wir heute sprechen. Die Wut, die bleibt. Das Licht ist hier viel heller. Das habe ich übrigens im Kreissaal noch gelesen, weil ich es unbedingt fertig kriegen wollte. Dunkelgrün, fast schwarz. Das ist meine eiserne Reserve. Also wenn nichts mehr geht, habe ich immer noch einen Fallwinkel
Aua.
im Regal stehen. Das finde ich ganz tröstlich. Dann gab es noch Tamina Blue und der immer verschwiegene Erstling, leicht frivol, auf Touren. Den habe ich aber gefunden, Leute. Da
Ich
steht
auch,
es hier
ich
auch.
auch. Ja.
Habe ihn aber noch nicht gelesen.
Nein, ich auch nicht.
Nächstes Buch ist Liebe Jorinde oder warum der Feminismus unsere Söhne braucht, erscheint im April und auch hier das verbindende Thema Jungs und Feminismus. Ihr Essay, das sie geschrieben hat, in Heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen, war ein ganz großes Thema in der Folge mit Verbittert talentlos, wo es um Jungs erziehen ging. Das Buch ist übrigens herausgegeben von Bettina Schulte. Sie hat aber auch Texte beigesteuert zu Das Paradies ist weiblich, herausgegeben von Tanja Reich und ich, eine Sammlung von Texten herausgegeben von Maria Christina Piwowarski. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Und es gibt einen Text von ihr zu In Unter Frauen. Da geht es um Autorinnen, die über ihre Lieblingsautorinnen schreiben. Dann muss man noch erwähnen, und jetzt wird es nämlich richtig spannend, 2023 ist am Theater Hannover Die Wut, die bleibt von Jorinde Dröse inszeniert worden als Theaterstück. Es wurde auch bei den Salzburger Festspielen aufgeführt. Und Achtung, jetzt wird es richtig spannend. Sie hat ein Theaterstück geschrieben, das inszeniert wird gerade von der Regisseurin Fritzi Wartenberg. Und zwar heißt es Elisabeth und wird inszeniert am Burgtheater in Wien, also an der Burg. Das ist praktisch für Österreicher das Höchste, was es gibt in Theaterkreisen. Und ich glaube, da ist sie auch schon ein bisschen aufgeregt, denn es ist nicht nur die Burg, sondern es ist auch die österreichische Ikone Elisabeth Sissi. Und darüber ein feministisches Theaterstück zu schreiben, Chapeau.
Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es hinschaffen werde. Ich bin im Juni tatsächlich in Wien mit meiner Familie und ich habe schon angekündigt, also deswegen haben wir die Reisedaten noch nicht ganz festgelegt, weil ich auf die Termine warte von diesem Theaterstück, weil ich gesagt habe, also wenn ich schon im Juni in Wien bin und es gäbe da Tickets, dann muss ich da auf jeden Fall hin, ja, dann gehe ich da rein, komme was wolle. Die Premiere ist ja am 11. April, meine ich, und nach einer halben Stunde waren alle Tickets ausverkauft und es gibt noch eine zweite Vorstellung, auch im April, auch schon ausverkauft. Und es wird nur angekündigt, es gibt weitere Termine. Also wenn es im Juni
Hooray.
ist, dann ich hoffe so sehr, es wäre total toll. Ich habe das Theaterstück von Die Wut, die bleibt bei den Salzburger Festspielen, das habe ich gesehen, da war ich mit einer Freundin. Und das war so beeindruckend. Also natürlich die Kulisse der Salzburger Festspiele in diesem Theatersaal ist natürlich beeindruckend, aber auch das Stück an sich, also wir sind da beide raus und waren einfach nur völlig geflasht und es war so toll, die Schauspieler waren so toll, die Botschaft, war aus dem Roman klar, aber es nochmal auf der Bühne aufbereitet zu sehen, es war schon ganz, ganz groß und ist mir auch so nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und genau, und von mit derselben Freundin werde ich auf jeden Fall in das Theaterstück Und alle so still gehen. Das hat er mir zum Geburtstag geschenkt. Da gehen wir Ende Mai rein. Es wird auch nochmal in Salzburg aufgeführt. Ich meine auch in einer anderen, also von Jorinde Dröse, glaube ich, die Inszenierung wird in Hannover gerade gespielt oder geplant. Und dann wird es eine andere Inszenierung von einer anderen Regisseurin in Salzburg auch geben. Also Mareike Fallwickler auf jeden Fall auf allen Posten, theatermäßig, essaymäßig, romanmäßig unterwegs. Ja.
Wow, ich finde auf jeden Fall immer ganz toll, wie die ganzen Berlinerinnen nach Hannover pilgern. Und jetzt
Ja.
gestehe ich war eine Nacht in Hannover letztes Jahr und ja, natürlich habe ich geguckt, ob zufällig am Abend das Stück läuft und ich einfach abhaue und ins
Ja.
Theater gehe. Aber leider, es lief zwei
Ja.
Tage später.
Oh nein, wie ärgerlich. Ja.
Wirklich ärgerlich. Aber jetzt lass uns mal endlich
Ja.
nach dem ganzen Vorgeplänkel. Aber das ist wichtig, Leute, das ist wichtig. Wenn sich zwei Mareike Fallwickel-Ultras treffen, dann muss man erstmal, muss man das Gebiet abstecken, man muss einmal alles beleuchten, um dann zur Sache zu kommen. Und alle so still ist 2024 erschienen. Ein großer feministischer Gesellschaftsroman über Widerspruchsgeist und Solidarität steht drauf. Es steht aber gar nicht dabei, von wem. Ist kein klassischer Blurb sozusagen. Ich fand die Struktur schon mal super. Ich glaube, vielleicht kann man mit der schon mal anfangen. Es geht um eine Woche von Freitag bis Freitag. Eine Woche wird beleuchtet und das Buch spielt auf sechs Ebenen. Also zumindest habe ich so identifiziert jetzt nochmal bei der Vorbereitung für diese Folge. Drei Ebenen sind die Hauptpersonen. Da gibt es Elin. Elin ist Anfang 20 und ich würde sie jetzt mal die am Anfang noch hedonistische Influencerin nennen. Dann gibt es Nuri. Nuri ist 19 und es ist einer, dem das Leben noch nichts geschenkt hat in seinem Leben. Ruth, Mitte 50, ist die Krankenschwester und in dem Buch die Personifikation des weiblichen Altruismus für mich. Dann gibt es aber noch drei Ebenen und zwar die Pistole, die Gebärmutter und die Berichterstattung. Es gibt immer so Versatzstücke zwischen den verschiedenen Hauptpersonen, bei denen die Handlung immer wieder reinschaut in Kapiteln. Und dazwischen ist die Pistole, die immer die gewaltvolle Seite ein bisschen darstellt, die Gebärmutter, die aus verschiedenen Aspekten die weibliche körperliche Seite darstellt und die Berichterstattung, die so ein bisschen das Ganze nochmal versucht von außen zu kommentieren, was ich ganz spannend finde, so als Perspektive. Und worum geht's? Es geht um einen kollektiven Burnout, um einen gesamtgesellschaftlichen Kollaps, der daraus entsteht. Die Frauen, einige Frauen erst am Anfang, hören einfach auf. Sie legen sich hin und tun nichts. Sie tun das, was wir oft als Impuls haben aus unserer Müdigkeit heraus. Sie legen sich einfach auf den Boden mit ausgestreckten Armen und machen nichts. Und das war als Einstieg schon mal, finde ich, irre.
Genau, das war auch in der Ankündigung ja so, also sowohl auf dem Klappentext als auch, also witzigerweise hat mir Mareike tatsächlich auf der Buchmesse in, wo war das? In Frankfurt, und ich kann es auch gar nicht mehr genau sagen, wann es war. Auf jeden Fall, bevor es erschienen ist, habe ich sie getroffen und habe sie gefragt, ja, wahrscheinlich muss es irgendwie schon 100 Mal erzählen, aber würdest du mir auch kurz erzählen, worum dein nächstes Buch geht, worüber der Roman handelt. Und dann hat sie auch gemeint, naja, also sie war so fasziniert von diesem Gedanken, dass wir oft sagen, ja, eigentlich müsste man das alles mal hinschmeißen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach nichts mehr tun würden? Und aber niemand traut sich das ja zu machen, ja. Also wir holen ja trotzdem immer noch unsere Kinder vom Kindergarten ab und machen zu Hause alles, gehen arbeiten, rackern uns auf mehreren Ebenen alles ab und geben diesem Impuls eben nicht nach, ne? Wie du auch gesagt hast, so ich möchte mich jetzt einfach mal nur hinlegen oder wie die eine Figur in dem Roman sagt, ich möchte, was ich mal gern wäre, ich wäre gern einfach mal faul. Und genau, und da ist sie sozusagen losgegangen von der Idee und auch von dieser Idee, die sie ja schon in Die Wut, die bleibt, angelegt hat, als Lola an einer Stelle sagt, ja, wie wäre das einfach, wenn diese Frauen ihre Arbeit niederlegen würden, wenn die keinen Bus mehr fahren würden, wenn die nicht mehr kochen, nicht mehr putzen, nicht mehr gar nichts mehr machen würden. Und da ist sie sozusagen losgegangen und hat das Ja, in die Tat umgesetzt, diese Idee, wenn wir einfach streiken in sehr radikalem Sinne. Und ja, also definitiv super spannend vom
Ich habe
Ausgangspunkt
eine
her.
Lieblingslesestelle dazu dabei. Pass auf. Die Berichterstattung, Seite 59, zumindest in meiner Hardcover-Ausgabe. Immer habt ihr entschieden, was erzählt wird und was nicht, habt nur die halbe Wahrheit gezeigt und in die andere Richtung geschaut. Ströme aus Flüchtenden, Klimakrise, Zwangsprostitution, korrupte Politiker, Femizide, ihr habt versucht, die Scheiße zu vertuschen, an der ihr schuld wart. Ich entziehe euch hiermit jede Befugnis. Ich übernehme selbst, denn es ist meine Pflicht, demokratische Werte zu verteidigen. Das ist mein Sinn und Zweck. Die Idee, dass Menschen gleichberechtigt zusammenleben, ist kein neutrales Projekt. Sie braucht Unterstützung von allen Seiten. Ich bin die vierte Gewalt, die für jene einsteht, deren Rechte angegriffen werden. Ihr habt mich missbraucht, ihr habt behauptet, mich neutral zu verwenden und habt in Wahrheit eure misogynen, rassistischen, diskriminierenden Filter über jeden Artikel, jede Dokumentation, jedes Interview gelegt. In der gesamten Geschichtsschreibung habt ihr nichts jemals so erzählt, wie es gewesen ist, sondern so, wie es eurem System dienlich war. Damit ist jetzt Schluss. Es hat in eurer Stadt angefangen, in einer Stadt angefangen. Und eigentlich hat es überall gleichzeitig angefangen. Aber sowas könnt ihr ja schlecht, nicht wahr? Anfänge bemerken. Und ich finde, das ist 2024 erschienen. Vor den ganzen Dingen, die jetzt passieren, hat sie das geschrieben. Und ich fand die Stelle beim jetzt nochmal durchblättern, fand ich so irre gut. Das ist nicht mal eine ganze Seite in dem Buch. Und die hat alles in sich, was mich gerade so anfeuert und so fertig macht. Die hat die komplett Amerika ist damit eingeklammert. Alles, was gerade in Deutschland passiert, all diese Spotlights auf Dinge, die gerade schieflaufen in den Medien, auf Sachen, die falsch beleuchtet werden. Selenskyj im Oval Office, eine Frau wird in einer Bahn angezündet. Und es wird als Ehedrama betitelt. Das ist alles so. Ah, und genau das ist genau das. Die Berichterstattung übernimmt selbst. Sie ist die vierte Gewalt und sie muss eigentlich neutral draufschauen. Aber es gelingt uns nicht. Und deshalb ist immer ganz gut, dass die Berichterstattung auch in dem Buch sich immer wieder zwischenschaltet, weil was passiert ist hochemotional. Die Frauen legen ihre Arbeit nieder. Sie legen sich nieder vor einem Krankenhaus. Witzigerweise vor dem Krankenhaus, in dem Ruth arbeitet. Witzigerweise ist die Großmutter von Elin dabei. Elin wird losgeschickt, dahin zu gehen und zu schauen, was da los ist von ihrer Mutter. Und am Ende verflechten sich natürlich diese drei Stränge ineinander. Die begegnen sich alle drei. Und es hat mich so berührt, dieses Buch. Und es hat mich so nachdenklich gemacht, weil sie nicht nur diese Geschichte erzählt, sondern auch wie bei der Lesung sehr viele Fakten einpflicht, weil sie sehr viel recherchiert hat und weil sie wirklich einmal versucht, zumindest in Schlaglichtern, würde ich sagen, zu beleuchten, was passieren würde, wenn wir aufhören würden, wirklich eine Woche lang all das zu tun, was wir tun. Und es ist erschreckend.
Genau, ja, also von diesem Satz, ohne die Care-Arbeit bricht das System zusammen, ist ja sozusagen losgegangen und zeigt nach und nach auf, ja, also was es bedeuten würde und was es vor allem auch mit den Männern macht, also wie unterschiedlich die darauf reagieren, ne? Dann gibt es ja die einen, die wahnsinnig wütend werden und sagen, so, du bist aber meine Frau, ja, ich habe jetzt über dich zu verfügen und du hast dich mir zu unterwerfen und was fällt dir eigentlich ein? Und dann gibt es ja ganz wenige, die das unterstützen auch, ja, die tauchen dann erst ein bisschen später auf. Und dann gibt es ja noch Nuri und der dann im weiteren Verlauf Elin kennenlernt. Ich weiß nicht, wollen wir was zu Nuri sagen?
Ja.
Nuri der ist 19 und der arbeitet eben unter sehr prekären Bedingungen, hat mehrere Jobs, also arbeitet als so Krankenhausbettenfahrer im Krankenhaus, bringt Leute von A nach B, also in den OP-Saal und wieder zurück. Er arbeitet für S-Rider, arbeitet für so einen Lieferservice. Und sein dritter Job ist, was war der dritte Job nochmal?
Nachts in der Bar.
Ach so, genau, nachts in der Bar, richtig, mit Valentin, natürlich. Da sind die auch noch, ja, da ist er eben auch noch angespannt. Also er schläft eigentlich kaum, stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung, überwiegend über eine App, über die man ihn buchen kann oder wo, ja, Menschen, die man aber nicht so richtig sieht, ihm sagen, was er zu tun hat. Und ja, also das findet ja auch in unserer Gesellschaft zunehmend statt. Also es gibt mittlerweile einen Begriff dafür, die digitale Unterschichtung. Also der Unterschichtungsbegriff kam ursprünglich für die Gastarbeiter oder Fremdarbeiter, die in den 60ern zu uns kamen. Und mittlerweile findet die digitale Unterschichtung, ja, wie der Begriff schon sagt, hauptsächlich digital statt. Also dass man seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt und gar keinen richtigen Arbeitgeber mehr sieht, sondern es läuft eben alles über diese App. Es sind hauptsächlich MigrantInnen, die in dem Sektor arbeiten, also zu 3/4 ungefähr. Und hauptsächlich auch aus dem nicht-europäischen Ausland. Ja, und dieser Nuri, der eben auch seine Geschichte mitbringt, dem es zu Hause nicht gut geht, der ja, seine Mutter kommt aus Sri Lanka, wurde von seinem Vater mehr oder weniger so per Katalog ausgesucht, weil er nach dem Tod seiner Frau mit, ich glaube, 4 Kindern alleine war und sich eben nicht alleine drum kümmern konnte. Erstmal da eine Haushaltshilfe gesucht hat und dann wurde da eine Ehe draus und ein weiteres Kind. Aber ja, die ganzen Bedingungen, unter denen Nuri aufgewachsen sind, sind halt höchst prekär, ging nicht so richtig zur Schule, hat seine Mutter mal beim Putzen geholfen. Und so zieht sich seine Biografie und auch seine Arbeitsbiografie eben weiter. Und er ist eine der Figuren, an der wir eben sehen, wie Gesellschaft funktioniert, also mit welchem Machtgefälle Gesellschaft funktioniert und wie auf diese Arbeiter eben auch hinab geblickt wird in seinem Fall. Also er arbeitet ja noch mit Valentin in der Bar und Valentin ist so das Gegenteil von Nuri. Der ist groß, wahnsinnig gut aussehend, wartet jetzt auf seinen Studienplatz. Der jobbt halt so ein bisschen, weil er dabei irgendwie Frauen aufreißen kann. Und ja, Nuri schwärmt auch ein Stück weit für ihn und findet ihn ganz toll, sowohl optisch als auch, naja, von dem Leben, das er sich eben auch leisten kann und das er führen kann. Und versteckt sich aber immer so vor Valentin. Also sein ganzes Leben ist eigentlich sehr schambehaftet. Er versucht, diese vielen Arbeiten, die er tätigt, zu verheimlichen vor seinem Umfeld. Und versucht irgendwie mithalten zu können, aber es gelingt ihm eben nicht so richtig. Und erst als er Elin kennenlernt, gehen die so eine Art Verbindung ein. Ja, also machen ja dann auch auf ihrem Insta-Kanal die Dinge öffentlich, die dann gerade stattfinden in der ja, von diesen Frauen, die sich eben hinlegen und ihre Arbeit verweigern. Und ja, es geht eben viel um Machtgefälle, um den Gedanken, dass die, die eigentlich die Macht haben, sehr wenige sind und dass die, die eigentlich keine Macht haben, das doch auch umkehren können, wenn sie genug sind. Also wer dreht eigentlich an diesen Rädchen? Sind das jetzt wirklich die großen Bosse? Oder wie ist es, wenn die ArbeiterInnen ihre Arbeit niederlegen und nichts mehr tun? Haben die dann nicht auch Macht?
Ja, das fand ich auch super interessant. Ich finde auch am Beispiel von Nuri wird sehr schön klar, wie Aufstieg verhindert wird, weil Nuri ist nicht doof und Nuri liest unglaublich viel und Nuri ist interessiert und Nuri durchschaut viele Dinge auch. Aber er hat gar keine Chance, in dem System irgendwo einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Also selbst wenn er sich total versteckt und verleugnet eigentlich in der Bar, wo er so tut, als wäre einer von den anderen, kann er trotzdem nicht mitmachen. Er kennt nicht alle Codes, er weiß nicht, wie alles funktioniert. Er lächelt manchmal einfach Situationen weg, wo er überhaupt nicht weiß, was er jetzt gerade antworten soll, weil er einfach gar nicht dazugehört. Und das ist schon echt sehr gut durchexerziert und seziert und sehr genau beobachtet. Und auch das. Zwei Personen im Pflegebereich arbeiten, ist kein Zufall, weil in der Recherche und auch im Nachhall der Corona-Krise, wie wir auch in der Lesung nochmal erfahren haben, gab es ja diese Untersuchung, was denn der systemrelevanteste Beruf ist. Also welcher ist denn wirklich der Beruf, bei dem alles zusammenbrechen würde, wenn es den nicht mehr gäbe oder wenn die streiken würden? Und es sind eben nicht die Chefärztinnen und es sind nicht die gut verdienenden Manager irgendwo, sondern das kleinste Rädchen, und zwar die Personen, die die OP-Säle reinigen, also die Operationssäle putzen. Das ist das kritische Rädchen und das sind genau diese prekär arbeitenden Menschen, oft Frauen, oft zu Unzeiten, die genau diese Jobs dann machen. Und das ist schon sehr interessant. Und mich hat vor allem die Person Ruth total bewegt. Das letzte Drittel, Lebensdrittel ein bisschen oder in der Mitte des Lebens, im hinteren Mittel sozusagen mit 50 Jahren, hat schon einiges hinter sich und ich habe ja schon gesagt, sie ist für mich so der Inbegriff des Altruismus. Sie ist Krankenschwester, sie arbeitet immer länger, wenn Not am Mann ist oder an der Frau und sie hat jahrelang ein behindertes Kind gepflegt. Und gerade diese Erinnerungen, die sie im Buch auch teilt, die haben mich sehr berührt, auch weil ich da kurz vorher jemanden kennengelernt habe, die pflegend ist. Und das hat mich sehr erinnert an die Dinge, die sie auch im Internet manchmal teilt, wie sie sich fühlt und wie Dinge funktionieren und sind. Und wenn man dem fern ist, kann man das gar nicht nachvollziehen. Aber auch Ruth war am Ende eben auch alleinerziehend. Das ist ein Schicksal, was sehr viele Frauen haben, die behinderte Kinder haben. Und dann irgendwie noch einen Fuß im Leben zu behalten, das ist unglaublich schwer. Und bei Ruth funktioniert es auch nur durch ein bisschen Goodwill tatsächlich dann doch vom leiblichen Vater, dass alles einigermaßen funktioniert. Aber sie hat sehr lange sehr isoliert gelebt und tastet sich eigentlich dann in der wenigen Ta Zeit, die sie dann so hat, wenn sie nicht arbeitet, ein kleines bisschen wieder zurück ins Leben. Und gerade Ruth möchte man so viel gönnen im Buch. Ich möchte Ruth überschütten mit Schlaf und mit gutem Essen und mit Urlauben und Sonnenschein und schönen Orten und Dingen und Menschen. Und ja, aber ich möchte nichts spoilern. Also für Ruth ist dieser Burnout, dieser Kollektive, dieser Kollaps, ist für Ruth wirklich extrem schwer. Und da bin ich über einen Begriff auch gestolpert, den sie auch explizit so nennt, und zwar den Prisoners of Love-Effekt. Da hat sie auch was drüber geschrieben. Die Mareike Fallwickel. Moment, kleine Lesestelle. Ich habe eine Lesestelle mitgebracht. Ist wieder die Berichterstattung auf Seite 105. Der Prisoners of Love-Effekt besagt, dass ErzieherInnen eine enge Bindung zu den Kindern entwickeln, die sie betreuen. Diese Bindung geht Hand in Hand mit einem sorgenden und verantwortungsvollen Berufsethos. Und weil sie in Anführungszeichen Gefangene der Liebe sind, streiken sie nicht. Das gilt für alle, die Sorgearbeit verrichten. Sie sind emotional involviert. Sie fühlen mit denen, um die sie sich kümmern. Sie ergeben sich der gesellschaftlichen Missachtung, der geringen Entlohnung, den beschissenen Arbeitsbedingungen. Sie schließen sich nicht zusammen, um im Kollektiv für ihre Interessen zu kämpfen. Und dafür habt ihr eine Bezeichnung gefunden. The Martyred Heart. Ihr benennt Phänomene, um dann trotzdem nicht darüber zu sprechen. Und ihr seid so herrlich pathetisch dabei, das Märtyrerherz, das ich bestimmt falsch ausgesprochen habe. Oder wartet, lass es mich präziser übersetzen. Wir wollen ja endlich ehrlich sein, nicht wahr? In Wahrheit, ihr wisst es so gut wie ich, ist es natürlich ein Märtyrerinnenherz. Und das finde ich eben so spannend. Und das ist das, was mich das ganze Buch gepiekst hat. Um das Wort Trigger nicht zu benutzen, weil ich es immer ein bisschen unpassend finde, wenn man das so überproportional verwendet. Das hat mich gepiekst, weil man oft in diese Situationen beim Lesen kommt, wo die Frauen dann ankommen und ihre Kinder nicht dabei haben.
Richtig.
Und Man sich fragt, okay, wo sind die Kinder jetzt? Manche haben ihre Kinder dabei. Was passiert mit den Kindern? Und dann ist Ruth im Krankenhaus und irgendwann kommt die Stelle und die hat mich echt hart, hart getroffen, wo Ruth dann sagt, es kommen immer mehr verletzte Kinder, weil sich eben niemand um sie kümmert, weil es nicht funktioniert, wenn die Frauen nicht da sind.
Was, das möchten wir auch bitte festhalten, nicht am Mutterinstinkt liegt, sondern daran, dass Frauen eben es gewohnt sind, sich um die Kinder zu kümmern, dass sie mehr Erfahrung darin haben, dass sie ihre Kinder besser kennen, weil sie einfach mehr Zeit mit ihnen verbracht haben, dass sie besser einschätzen können, okay, kann ich den da jetzt hochklettern lassen oder nicht, während der Mann irgendwie sich die Augen haltend daneben steht, die Augen zuhaltend daneben steht. Weil er eben nicht so oft dabei ist in dieser Situation. Und das war etwas, was mich schon auch, also wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, Mann, warum nehmen die denn nicht alle ihre Kinder mit? Und gleichzeitig dann auf der Metaebene habe ich aber dann auch gedacht, ja, naja, also sie beim Vater zu lassen, ist natürlich die Entscheidung, die irgendwie auch zu 50% da ist und die auch zu 50% ihre Berechtigung hat. Also warum möchte ich denn, dass sie ihre Kinder mitnehmen? Ja, weil es natürlich in mir auch so angelegt ist, dass ich denke, naja, die können sich halt besser drum kümmern, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ja, also das klar spricht es dann oder piekst es dann in Stellen, in denen wir, auch wenn wir aufgeklärte Feministinnen sind, dennoch uns fragen, ja, warum ist das denn so? Ja, weil da halt irgendwie kleine, wehrlose Wesen sind und wir es den Männern irgendwie nicht zutrauen. Oder manchen Männern, wir sagen jetzt mal manchen Männern nicht zutrauen. Und die Frauen, die die Kinder bei den Männern lassen, die wissen ja auch, also man kennt seinen Partner ja auch so ein bisschen, ne? Also kann ich das eingehen oder nicht? Ja, das hat mich schon auch beschäftigt. Und ja, aber das ist ja auch so die Kunst dieses Buches, dieses Romans, auch wenn er Fiktion ist, dass man eben ganz viele Dinge auch auf die jetzige Realität bezieht. Ne? Wie du auch gesagt hast, mit der Berichterstattung, auch wenn die Gebärmutter zu Wort kommt, finde ich auch jedes Mal großartig, weil das eben auch ja, ein großes Thema ist auch aktuell. Ja, sie ist das einzige Organ, das im Grundgesetz steht. Und sie ist aber auch das einzige Organ, das weiblich ist, aber über das Männer bestimmen und bestimmen wollen und meinen, sich da jedes Recht rausnehmen zu können. Also wenn Männer die Kinder austragen würden, dann wäre die Gesetzlage eine ganz andere, aber ganz sicher. Und ja, also diese Nähe an der Realität, die fand ich schon auch sehr beeindruckend. Und was du über die OP-Schwester, über die OP-Reinigungskräfte gesagt hast, das fand ich damals auch so schön, als ich das erfahren habe. Also das ist der systemrelevanteste Beruf. Das war nämlich das, was meine Oma gearbeitet hat. Also wir sind aus, als ich 6 war, bin ich zuerst mit meinen Eltern, meine Großeltern kamen danach von Rumänien nach Deutschland ausgewandert. Und meine Oma hatte, die ist ausgebildete Schneiderin gewesen, hat dann, als ich zur Welt kam, aufgehört zu arbeiten, sich um mich gekümmert in Rumänien. Und als wir dann in Deutschland waren, ne, war das Leben eben teurer. Sie musste dann doch wieder arbeiten gehen und hat dann OPs gereinigt im Krankenhaus. Also genau diesen Beruf ausgeübt. Und naja, du kannst dir vorstellen, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, was arbeiten denn deine Eltern? Ich bin sowieso Arbeiterkind. Aber auch Großeltern, wenn mal die Sprache kam, da hätte jetzt niemand gesagt, wow, das ist ein krasser Beruf, ohne den wird ja nichts mehr gehen. Ne? Das ist ja die Grundlage von Operationen und so. Da wird natürlich ganz anders drauf geschaut. Und ich finde auch ein schönes Ziel, das so beiläufig kommt in dem Roman, ist es, genau diesen Personen auch Anerkennung zu geben und da anders drauf zu schauen. Und wenn man jetzt irgendwie sein Essen geliefert bekommt, vielleicht anders mit diesen Personen, die das tun müssen, umzugehen und denen eine andere Wertschätzung entgegenzubringen und vielleicht auch ein anderes Trinkgeld, wenn man sich's nämlich leisten kann, sich Essen zu bestellen. Ja, also das finde ich so einen sehr schönen Nebeneffekt. Interessant fand ich auch bei dieser ganzen Arbeitsniederlegung der Frauen. Also im Roman wirkt das ja so ein bisschen, als würden jetzt plötzlich alle Frauen das tun. Und es wurde ja teilweise auch kritisiert, auch in Rezensionen oder so, dass man gesagt hat, naja, so eine Solidarität in dem Ausmaß unter Frauen ist ja gar nicht also realistisch. Das würden Frauen ja gar nicht tun. Und zum einen fand ich es schön, dass sie es trotzdem gemacht hat, weil ja, jetzt habe ich gerade die Realitätsnähe des Romans gelobt, aber natürlich ist es auch ein Wunsch, dass es so sein könnte. Und deswegen proklamiert Mareike ja auch immer, bildet Banden, unterstützt euch gegenseitig, seid nett zueinander, weil Männer sind uns da in der Hinsicht einfach voraus. Die machen das schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten und wir haben es irgendwie noch nicht so gut drauf. Also das zu zeigen, was eben möglich ist. Und zum anderen, selbst wenn es jetzt gar nicht alle Frauen sind, die das tun würden, hat mich eben auch die Zahl überrascht, dass es nur 3,5% der Bevölkerung braucht zu einem Streik, um die Dinge durchzusetzen, die sie fordern. Ja, 3,5%, das natürlich, je nachdem, wie groß das Land ist, ist es doch eine Menge an Menschen, aber es sind jetzt eben nicht irgendwie 50%. Ja, es müssen nicht alle Frauen tun, sondern es sind 3,5%. Und gewaltfreie Proteste sind auch zielführender und gewinnbringender und erfolgreicher als die mit Gewalt durchgeführt werden. Das fand ich schon auch interessant und auch hoffnungsvoll, weil es vielleicht dann doch schneller wirksam ist, als wenn man denkt, man kämpft jetzt so gegen Windmühlen, es ist sowieso irgendwie alles verloren. Und nein, es bräuchte gar nicht so viel dann doch im Verhältnis, um erfolgreich zu sein.
Ja, und dann ist die Frage wieder, vielleicht bräuchten wir doch Streiktage, so wie in Island es diesen einen Tag gab, der so viel verändert hat. So, da gibt es ja jetzt auch, glaube ich, jetzt gerade ist der Film angelaufen, der Tag, an dem die Frauen streikten. Da gibt es auch ein Kinderbuch dazu. Gibt es übrigens gerade das Kinderbuch in der politischen Zentrale, in der,
Ah, in
ihr
der
wisst schon, in der, genau,
DPB, meinst du das?
BP, genau.
Ja, genau.
Für günstig, Leute. Ich
Ja, sehr
verlinke es
gut.
euch. Ich hoffe, es gibt es noch. Immer wenn ich
Ja.
das sage, ist das Buch schon ausverkauft. Das ist ganz komisch.
Ah, ja,
Aber
die sind schnell weg.
ich finde ja auch so spannend, im Interview mit Caroline Rosales hat sie gesagt, oder vielleicht im Gespräch mal, muss ich mir mal überlegen, ich habe mich mehrmals mit ihr unterhalten, hat sie gesagt, ja, Mareike Fallwickel, die schreibt ja auch Protestliteratur. Und es kommt, finde ich, an einer Stelle sehr gut raus, dass diese Geschichte, die sie da konstruiert, die soll ja was in einem auslösen. Und es ist nicht zwingend, dass wir alle die Arbeit niederlegen. Und ist übrigens auch eine meiner absoluten Lieblingsstellen, deshalb muss ich auch ein Müh weiter oben anfangen, weil die Stelle ist sehr wichtig und emotional. Wenn ihr das Buch lest, wisst ihr, welche Stelle das ist. Seite 238. Du hast an mich gedacht. Du hast was für mich zusammengepackt, weil du gewusst hast, ich kann nicht mehr nach Hause. Du hast dich gekümmert. Ah, vielleicht muss ich noch dazu sagen, Ruth ist immer noch im Krankenhaus. Also alle legen alles nieder, aber Ruth ist immer noch im Krankenhaus und hält da alles beisammen und ist fast schon auf verlorenem Posten ganz allein. Und dann kommt Barbara und bringt ihr eben ein paar Sachen. So, jetzt, weil du gewusst hast, dass ich nicht mehr nach Hause kann, du hast dich gekümmert. Barbara lässt den Zigarettenstummel fallen, steigt mit ihrem Turnschuh drauf und dreht den Fuß. Dann hebt sie den Kopf und sieht Ruth direkt an. Weil ich dich liebe, sagt sie. Die Tränen, die wegen dem Husten schon da sind, fallen auf Ruths Wangen. Barbara streckt den Arm aus, streicht eine Träne mit dem Daumen weg. Ihre Finger riechen nach Nikotin. Ruth hat keine Zeit für diese Pause mit Barbara, aber als Barbara dastand mit der Tasche in der Hand und gefragt hat, rauchen wir eine, da hätte sich Nein sagen angefühlt, wie aufhören zu atmen. Es ist gut, dass Frauen Sorgenotstände auffangen, dass sie sich an menschlichen Bedürfnissen orientieren und nicht an Macht, Profit und Wettbewerb, sagt Barbara und zieht ihre Hand wieder zurück. Es ist gut, dass sie sanft sind und zugewandt und unterstützend, aber so, wie wir momentan leben, gehen sie dabei drauf. Sie holt eine zweite Zigarette aus der Bauchtasche. Frauen sollten sich das nicht abtrainieren. Sie sollten nicht aufhören damit, sagt, fügt Barbara hinzu. Aber Männer sollten endlich damit anfangen. Und das ist eine schrecklich, schrecklich emotionale Szene für mich. Und da habe ich sehr weinen müssen, sehr weinen müssen. Vor allem auch später habe ich noch mal sehr weinen müssen wegen Barbara und Ruth. Aber das ist eine schöne Stelle, wo noch mal auf den Punkt gebracht wird, was das Buch auslösen soll. Es soll ja eben nicht alle jetzt ermutigen,
Genau.
alles hinzuschmeißen und
Ja.
wegzugehen, sondern es geht
Ja.
darum, dass das, was wir tun, ist ja das Gute. Also wir
Richtig.
tun das
Genau.
Gute, das Richtige. Das wird immer abgewertet und uns wird immer gesagt, das bisschen Haushalt und ach, hier ein bisschen zu Hause rumwursteln und so ein bisschen sich um die Kinderlein kümmern. Und warum liest du denn jetzt einen Erziehungsratgeber? Das kann man doch auch so irgendwie. Und ach so, wieso soll er jetzt nicht schon wieder Chips essen? Also wir machen uns viele Gedanken darüber, wie viel Protein unsere Kinder jeden Tag essen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und es wird immer belächelt, aber das ist eine Arbeit und die wird aber nicht gesehen. Genauso wie die Arbeit, die die wichtigste ist, nicht gesehen wird und nicht anerkannt wird. Warum bekommt das systemrelevanteste Glied unserer Gesellschaft, die Reinigungskraft im OP, nicht ein wunderbar schönes Gehalt? Nein, sie kriegt ein Gehalt, das es so aussehen lässt, als würde sie das Unwichtigste tun. Und auch bei Ruth im Krankenhaus wird schnell klar, da sind Ärzte und Ärztinnen, aber die sind so ein bisschen überflüssig auch, weil es ist nicht mehr die Zeit, Diagnosen zu stellen. Es geht nur noch darum, wirklich zu versorgen und zu machen. Und da stehen die manchmal nur im Weg rum und können gar nicht helfen. Und es ist doch alles sehr erschreckend.
Genau, und die Diskrepanz geht eben weit auseinander zwischen dem Gehalt und der eigentlich systemrelevanten Tätigkeit. Also die Personen mit systemrelevanter Tätigkeit, die verdienen wesentlich weniger als die, die es eben nicht haben. Also Ingenieure, Manager, Wissenschaftler beispielsweise, und die haben eben auch das höhere Ansehen. Genau, diesen Abschnitt, den du vorgelesen hast, genau, der fasst ja nochmal diese ganze Aktion und das Ziel, sich niederzulegen, alles hinzulegen, zusammen. Eben Frauen sollen nicht aufhören damit, sondern Männer sollen damit anfangen. Und ich weiß nicht, ob das in dem Abschnitt ist oder irgendwann taucht auch dieser Satz auf, ohne Frauen fällt die Liebe aus. Und den fand ich auch so schön, weil es dieses Kümmern nochmal ins Zentrum rückt. Das Kümmern natürlich nichts Schlechtes ist, ja, aber dass wir uns nicht alleine kümmern können, dass wir Hilfe beim Kümmern brauchen. Und zwar nicht nur Hilfe, sondern der Teil, der den Männern an Care-Arbeit zusteht, dass sie den doch bitte auch einlösen sollen. Ne? Also ich kriege ja auch dann regelmäßig die Krise, wenn es heißt, von Männerseite, ja, nach einem langen Arbeitstag, dann bin ich einfach zu platt, um jetzt noch die Kinder ins Bett zu bringen oder so. Ja, aber deine Frau hat den ganzen Tag mit den Kindern verbracht, die kann vielleicht auch nicht mehr. Und es kann mir doch auch keiner erzählen. Also ich war sowohl zu Hause, ich war 3 Jahre mit 2 kleinen Kindern, unsere Kinder sind sehr nah beieinander, zu Hause, und ich bin arbeiten gegangen. Es kann mir kein Mensch erzählen, dass arbeiten gehen anstrengender ist, als sich um Kinder zu kümmern. Ich bin durchgedreht, ja. Es war in der Pandemie. Ich war wirklich irgendwie mit 2 Kleinkindern, die 14 Monate auseinander sind, zu Hause. Also das waren echt harte Jahre, muss ich sagen. Und danach, ich habe mich danach gesehnt, arbeiten zu gehen, und es war für mich wie Urlaub. Und auch jetzt, wenn KollegInnen auf der Arbeit zu mir sagen, na, hast du schon Feierabend? Weil natürlich arbeite ich jetzt nur Teilzeit, so wie irgendwie alle Frauen, die Kinder haben. Ja, ist ein anderes Thema und vielleicht auch ein anderes Problem, aber so ist es. Sagen, hast du Feierabend? Sagen, ja, ich gehe jetzt in die zweite Schicht. Wie zweite Schicht? Ja, zu Hause hört es ja nicht auf. Ja, ich hole jetzt meine Kinder ab, koche vielleicht noch was, ich habe den Haushalt, ich habe, ja, so, und ich habe glücklicherweise auch einen Mann, der auch viel macht, aber den haben halt nicht alle, und trotzdem ist es von der Verteilung ja selten wirklich 50-50, weil selten beide 50-50 arbeiten können aus vielerlei Gründen. Und Ja, oder auch am Anfang, ne, so in den ersten Babyjahren, dann ist es die Frau, die nachts aufsteht, weil der Mann braucht seinen Schlaf, weil er am nächsten Tag ab. Ich kann das nicht mehr hören. Also ich bin dann wirklich, ich sage das auch jeder Freundin, ich hab am Wochenende auch mit zwei Freundinnen getroffen. Ich fange Sätze an mit, ich weiß, es ist schon wieder anstrengend, aber ich muss es jetzt einfach sagen. Und ja, und deswegen, also liebe ich auch Mareikes Bücher so, weil die an so viele Dinge anknüpfen und so viele Dinge sichtbar machen, die davor einfach nicht sichtbar sind oder sichtbar waren. Und jetzt eben auch mit den Pflegeberufen. Also ich finde, das ist schon eine sehr große Leistung und eigentlich sollte jeder diese Bücher lesen und vor allem Männer sollten diese Bücher lesen. Und ich habe mich ja sehr gefreut, also ich schweife jetzt gerade so ein bisschen ab und gehe nochmal auf die Wut, die bleibt, aber dass dieser Politiker in Österreich, dass das nochmal so Wellen geschlagen hat. Also es gab ja einen Politiker, Michael Lindner heißt der, es war der Chef der SPÖ, der Mareikes Die Wut, die bleibt gelesen hat und daraufhin zurückgetreten ist, also von seinem vorsitzenden Posten. Und gesagt hat, also ich habe jetzt 10 Jahre im Leben meiner Kinder verpasst, es ist jetzt mal Zeit für einen Cut. Und ja, beides lässt sich wohl nicht vereinbaren. Also ein hohes Amt in der Politik und Familie lässt sich nicht vereinbaren. Frauen wissen das, Männer ahnen es vielleicht, weil sie eine Frau haben, die ihnen den Rücken frei hält. Aber er hat es jetzt durchgezogen, dass, also, ich habe mich dafür für ihn und für seine Kinder gefreut und für die Publikmachung gefreut. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich sei er einer von den Guten und solche bräuchte es eigentlich mehr in der Politik. Aber das Problem ist einfach, ja, beides lässt sich nicht vereinbaren. Also es ließe sich schon, aber dafür müssten sich eben viele Dinge ändern in der Gesellschaft und im System. Und ja, wir sagen ja immer so Gesellschaft und System, aber das sind ja Dinge, die wir gemacht haben, ne? Also die Menschen gemacht sind und die auch von Menschen geändert werden könnten. Aber dazu bräuchten wir halt die richtigen Politiker. Und ja, leider ist es gerade so ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, ne?
Ja, das stimmt. Ich fand es auch ganz großartig. Also, da wünscht man sich doch wieder, dass mehr Menschen die Bücher lesen, die wir so lesen.
Ja,
Also vor allem Männer,
genau.
weil die sind ja immer so schön in rosa und pink gehalten. Da laufen die Männer eh direkt dran vorbei. Aber es würde sich doch lohnen. Und Feminismus kämpft nicht für Frauen und gegen Männer, sondern ja für alle. Und dann doch aber wieder dafür zumindest, dass Frauen sich befreien. Ich habe noch eine Stelle gefunden, wo Mareike Fallwickel ein bisschen ihre Lieblingsstelle irgendwie. Ich hab ja immer so, was ist deine Lieblingsstelle im Buch? Also zu meinen gehört auf jeden Fall die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe mit Ruth und Barbara. Und es gibt noch mal die Berichterstattung von Seite 271. Dann haben die Frauen aufgehört, Concealer und Röcke und Handtaschen und Schuhe und Sonnenbrillen und Haarspray und Armbänder und Anti-Zellulite-Creme und Nagellack und Bauchweghosen und Netzstrümpfe und Spitzenunterwäsche und Intimzonenrasierer und Lippenstift und Glanzshampoo und Lockenstäbe und Eyeliner und Enthaarungsmittel und Haarverlängerungen und Wimperntusche und Zahnweißer und Anti-Aging-Serum und Ohrringe zu kaufen. Sie haben aufgehört zu konsumieren. Und das, ja? Das war mein Lieblingsmoment in der ganzen Geschichte.
Ja, super, ne? Also da sieht man ja auch, wie eng das miteinander zusammenhängt. Also diese ganze Care-Arbeitslast auch und dann aber auch der Drang nach Konsum und Perfektionismus. Und vielleicht, wenn wir nicht so viel bräuchten, müssten wir, Schrägstrich, vor allem die Männer, nicht so viel arbeiten und könnten sich ein bisschen mehr um ihre Familie kümmern. Also das eine ist von dem anderen natürlich nicht ganz zu trennen. Ja.
Ja, you can have it all, das wird uns halt immer verkauft als du kannst dann auch alles kaufen. Du kannst dann
Genau.
alles kaufen, was du möchtest.
Und dann bist
Aber
du
die
wahnsinnig
Frage
glücklich.
ist, ja, die Frage ist, ob uns das wirklich glücklich macht. Ich würde mir gerne mehr Zeit kaufen.
Ja,
Zeit ist
Lesezeit.
eigentlich, ja, Lesezeit, Ruhezeit, Schlafzeit.
Ja.
Und irgendwie hat aber auch mein Tag nur 24 Stunden und ich habe viel zu viel zu tun und viel zu viele interessante Dinge, die ich auch machen will. Aber das macht es natürlich nicht besser. Hast du noch eine Lieblingsstelle im Buch, wo du sagst, oh, diese Stelle, das ist, ich liebe diese Stelle?
Boah, da hätte ich mich mal stellen. Also ich habe hier ganz viele Zettel in meinem Buch drin, aber ob ich jetzt so die eine einzige Stelle. Ich habe die Sätze mehr oder weniger schon eingeworfen, ne? Auch von der Gebärmutter. Und also ich finde es einfach im Ganzen großartig und auch die Figuren an sich, also diese Figurenzeichnung, wie vielfältig die auch ist, wie sehr die einen mitnehmen auf verschiedenen Ebenen, welche Generationen, welche Geschlechter angesprochen werden. Und ja, es ist für mich, glaube ich, weniger so die eine Stelle, sondern einfach im Gesamtpaket, das was mir sehr viel gegeben hat. Und auf eine Sache wollte ich vielleicht noch hinaus mit dem Feminismus. Also das auch, ja, wir haben jetzt über Feminismus gesprochen, aber auch da gibt es ja einfach große Unterschiede. Ne? Und cool fand ich, dass sie die Alma, also Alma ist die Schwester von Ruth und die Mutter von Elin, die ist ja so eine Paradefeministin, die ist ja sehr, die weiß sehr viel und die hat sich sehr viel überlegt, wie sie ihre Tochter erziehen möchte und die ist super aufgeklärt und aber nicht völlig kritikfrei. Sie kommt ja nicht völlig kritikfrei in dem Roman weg, weil sie so eine Choice-Feminism anhängt. Und sagt ja, jeder hat ja die Wahl. Also ich muss nur genug wissen und muss die richtigen Entscheidungen treffen. Ich darf mich halt nicht so unterbuttern lassen. Männer brauche ich eigentlich nicht. Und es ist auch so eine Art Feminismus, der sich auch gut vermarkten lässt. Also über T-Shirts oder über Sticker oder so. Ja, so deine Wahl und dann ist alles gut. Dann habe ich ja schon genug gemacht. Aber es ist ja eine Art Feminismus, der weniger auf das System und auf Struktur ausgeht, sondern eher so, der mich individuell mich wohlfühlen lässt. Und spannend fand ich dann ja auch ihre Tochter, wie die damit umgeht. Jetzt könnte man ja meinen, boah, wenn du so eine Mutter hast, dann weißt du ja schon alles, dann bist du ja schon voll aufgeklärt, weil ich musste mir zum Beispiel wahnsinnig viel in der Hinsicht selbst erarbeiten. Ja? Also ich habe das nicht so in die Wiege gelegt bekommen und mitbekommen. Im Gegenteil. Und Elin ist ja aber kein wahnsinnig glücklicher Mensch, ne? Überhaupt nicht. Und sie erkennt, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, es spoilert nicht so sehr, wenn ich sage, dass sie schon auch erkennt, dass sie die Privilegien, die sie hat, auch für andere einsetzen muss. Ihr Geld. Und sie ist privilegiert. Sie ist zwar eine Frau, aber sie ist normschön, sie ist weiß, sie hat Geld und
Und
ja,
ist
sie
Influencerin, sie
ist
hat ja diese ganzen
Influencerin,
Follower.
richtig? Genau, sie hat die Reichweite und zu erkennen, dass ich das eben einsetzen muss für andere, weil um was zu verändern, es kann nur von oben nach unten gehen. Ne? Also die Leute, die prekär leben, die können ja nicht sich selbst am Schopf aus dem Sumpf rausziehen, sondern die brauchen ja jemanden, der ihnen die Hand reicht und der Dinge für sie besser macht. Und das können ja eben nur Menschen sein, die es schon besser haben. Und deswegen fand ich eben auch diese Feminismusdebatte gut. Uns also gut im Sinne von differenziert dargelegt und gezeigt, was braucht es eigentlich alles und warum ist es nicht so einfach zu sagen, so Frauen, macht mal, wählt mal richtig. Ja, was ja auch oft so gesagt wird, auch bei der Männerwahl, wo dann wieder die Schuld den Frauen in die Schuhe geschoben wird, wenn man sagt, ja, die hat sich halt, warum macht die das denn mit? Oder die hat sich halt den falschen Typen geangelt oder so. Nein, wenn der Typ scheiße ist, dann ist es halt seine Schuld. Und man kann nicht schon wieder sagen, ja, es ist halt ihre Schuld, dass sie ihn sich ausgesucht hat. Ne?
Ja.
So, und ich, genau, das finde ich, wird eben auch nochmal richtig gut dargelegt und sichtbar gemacht, dass dass wir alles nur gemeinsam schaffen, ne? Irgendwie auch ein abgedroschener Spruch, aber so ist es eben, ja. Es geht beim Feminismus ja auch nicht nur um draufzuhauen, und auch bei diesem Niederlegen der Arbeit geht es nicht darum zu sagen, so, Frauen macht nichts mehr, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, Männer macht mehr oder mehr andere Dinge.
Ja, das ist absolut richtig. Und dafür liebe ich aber ihre krawalligen Bücher, weil die wirklich rütteln und schütteln an allem und natürlich Dinge auch ins Extreme ziehen. Und
Ja.
dieses extreme Szenario ist hervorragend dafür geeignet, dass man auch die kleinen Dinge, die im eigenen Leben nicht so extrem sind, dann auch in einem anderen Licht sieht. Also dafür liebe ich ihre Protestliteratur, dass die eben wirklich laut ist und krawallig manchmal. Und lustig auch. Also ich finde, Mareike Fallwickel hat auch immer interessante, humorige Momente in ihren Büchern und dabei mit einer sehr schönen Sprache geschrieben. Wem würdest du
Ja.
denn das Buch empfehlen? Wer sollte das Buch lesen?
Also ich würde es natürlich allen empfehlen. Und deswegen finde ich die Figurenzeichnung auch so toll, weil, ne, das habe ich ja gerade auch gesagt, also vom Alter, von den Geschlechtern, man hat ja durchaus Identifikationspotenzial, wenn man das denn braucht, mit Figuren. Und ja, das finde ich, ist da so. Und deswegen, ja, wie soll ich sagen? Also eigentlich würde ich mir sogar wünschen, dass es mehr Männer lesen, weil Frauen lesen es eh. Und wenn ich jetzt das irgendwie mir die Hand drücken möchte, dann würde ich so einen, ja, würde ich so einen Mann zwischen 40 und 50 nehmen, der zu Hause eine Frau hat, die ihm den Rücken frei hält, damit er Karriere machen kann und der das eben nicht genug zu schätzen weiß. Ja, genau. Zum Beispiel, wie es neulich eine Mutter zu mir sagte, wenn ich mich trenne, dann hat er alles und ich habe nichts. Weißt du, so deren Mann, dem möchte ich das gerne auf den Nachttisch legen und sagen, guck mal.
Oder mit in den Urlaub geben, weil das Buch liest sich weg wie nix. Es ist ein echter Page-Turner, wie ich finde. Also das kann man wirklich wegsnacken, so in Südtirol am Pool oder so. Wenn der Mann irgendwie vom Wandern kommt oder vom Mountainbiken, kann er irgendwie dieses Buch super wegsnacken, statt irgendwie den nächsten Grisham oder was er sonst so lesen würde. Kann er mal einen Fallwickel lesen, finde ich. Dann machen wir einfach den äußeren Einband weg. Hier bei dem
Ja.
Hardcover ist innen nämlich schwarz. Da fällt es ihm
Sehr
gar
gut.
nicht so auf. Außen ist ein bisschen pink mit rot. Ist ihm vielleicht zu bunt. Das ist am Pool vielleicht ein bisschen, hat nicht so eine Pool-Credibility. Aber schwarzes Hardcover ist doch ein Klassiker und da kann man nichts falsch machen. Also nehmt das Buch mit, liebe Männer, die vielen Männer, die diesen Podcast hören, oder schmuggelt euer Mann dieses Buch in die Urlaubslektüre und sagt ihm, es ist Mareike ist ein männlicher Vorname.
Genau, man kann ja auch ein Grisham-Einband drumherum machen, einfach Einband austauschen, hinlegen, sagen, Schatz, ich habe dir in der Buchhandlung ein neues Buch mitgebracht. Und dann
Was?
vielleicht merkt er gar nicht sofort, was Sache ist beim
So
Lesen.
lieb. Vielleicht macht sie das ja oft, so wie sie auch Hemden kauft und Unterhosen. Voll süß. Jetzt müssen wir uns doch echt nochmal verabreden, wenn dein Buch ein bisschen weiter gediehen ist. Ich sehe mal, dass du schreibst, schreibst, schreibst. Gibt es denn schon eine Timeline, wann dein Buch erscheinen wird? Der Werbeblock muss jetzt noch rein.
Ja, gern. Also es ist geplant für Frühjahr 2026. In letzter Zeit habe ich gar nicht so viel geschrieben. Das Manuskript steht schon seit einer Weile und wir werden jetzt im April mit dem Lektorat beginnen. Und ja, für Frühjahr 26 ist der Veröffentlichungstermin geplant bei Hansa Blau.
Wunderbar, sehr schöner Verlag. Das freut mich sehr. Großartig.
Ja,
Dann
ich
müssen
freue
wir uns
mich auch.
nochmals, wir müssen uns unbedingt dann nochmal sehen oder wir sehen uns vorher bei einer Lesung oder bei einer Veranstaltung in unserer Nähe.
Unbedingt.
Da würde ich mich sehr freuen. Wir sind
Passt
inzwischen ja
auch.
fast schon so eine Clique, die sich da trifft.
Genau, ja, und thematisch passt es auch wunderbar zur Thematik, ne, was da auch in meinem Roman passiert, sage ich mal. Ne? Geht es auch ganz viel um Frauen, ist auch ein sehr weiblicher Text. Geht viel um Mutterschaft, um Schönheitsideale, Schuldgefühle. Alles, was wir so kennen, ja, wenn ich mal so ein paar Schlagworte in den Raum werfe.
Ich bin jetzt schon gespannt und neugierig. Also bitte komm wieder im
Sehr
Frühjahr
gerne.
26 und bis dahin schließe ich dieses Gespräch ab. Achtung, mit einem sehr schönen Zitat von Mareike Fallwickel aus dem Buch. Und alle so still. Ich glaube, dass manchmal etwas beginnt, wenn Menschen miteinander durch die Nacht gehen. In
Sehr
diesem Sinne
schön.
hoffe ich, dass wir bald wieder nach einer schönen Lesung gemeinsam durch die Nacht gehen.
Oh
Bis
ja, würde
bald.
mich freuen. Bis bald. Tschüss.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.